Irgendetwas fehlt. Aber was denn? Ich habe gelesen kürzlich, dass 4 Faktoren im Leben stimmen müssten. Erstens die Bildung. Mit etwas Herzensbildung ist kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Es braucht eine 9- bis 13-jährige Schulbildung, eine 3- bis 5-jährige Berufs- oder Universitätsausbildung. Und wer dann meint, am Ziel seiner Träume zu sein, der täuscht sich gewaltig. Da kommen Abendkurse und Fernkurse und Sommerkurse. Nur der Fortgebildete und Weitergebildete und oft genug auch Eingebildete ist im Sinne des Bildungsangebots im Bilde, gehört zu den Gebildeten und liest die Bildzeitung. Bildung muss stimmen. Dann zweitens, die Bewegung muss stimmen. Mit einem Sonntagsspaziergängchen ist der Kreislauf nicht in Schwung zu halten. Es braucht morgens ein paar Kniebeugen, mittags ein paar Armbewegungen und abends ein richtiges Jogging. Wissen Sie, trimmen, in Klammern gesagt. Ich habe es einmal versucht. Einmal und nie wieder. Bevor ich auf den Trimm-Dich-Pfad gegangen, habe ich nachgelesen, was denn Trimmen heißt. Und Trimmen heißt nach Duden, das Schiff in ordentlichen Zustand bringen oder Hunden das Fell scheren. Ich wollte also mein Lebensschiff in Ordnung bringen, ohne dabei auf den Hund zu kommen. Beides ist mir gründlich misslungen. Dabei hatte es so gut angefangen, wissen Sie, bei der ersten Tafel, da verneigte ich mich wie der Baalspriester. Aber bei der zweiten Tafel wurde es schon schwieriger, da musste man so einen Balken ins Kreuz nehmen. Und ich erinnerte mich an das Wort, man soll sein Joch in der Jugend tragen und nicht im Alter. Und dann kam jene Stange, ein Reck, da hing ich zwischen Himmel und Erde wie der Absalom. Und dann kam das Schlimmste, nämlich der Sprung in die Grube, in die Sandgrube. Diesen Höhepunkt wollte ich mir ersparen, weil ich wusste, du wirst mit Leid hinunterfahren in die Grube. Aber meine Söhne riefen, auf geht's, Papa! Und dann tat's einen großen Fall. Die Freunde, bei mir hat's ausgetrimmt. Mittelalterliche Foltermethoden für jedermann. Zum Quique, jedem das Seine. Aber immerhin trotzdem, Bewegung muss sein. Das ist das Zweite, was stimmen muss. Und das Dritte ist die Erholung. Das sich fallen lassen. Auf Deutsch relaxing. Wissen Sie, ganz relaxing. Man liegt auf dem Boden, schaut in eine Kerze oder in die Sterne und legt eine Musik von Nietzsche auf. Richtig gehende Erholung. Und das Wichtigste, vierte, Ernährung. Mit einer schwäbischen Schlachtplatte ist das Gewicht nicht zu halten. Es braucht heute Körner. Und zwar immer mehr Körner. Morgens Körner, mittags Körner, abends Körner. Man muss aufpassen, dass man am Schluss nicht Kikriki schreit. Ja. Diese 4 Faktoren müssen stimmen. Diese Frau, die wir vorhin gesehen, bei der stimmt es ja. Die hatte Bildung. Industriekauffrau macht man nicht aus dem Stand. Da gehört eine Ausbildung dazu. Und Bewegung hatte sie auch. Sie saß nicht zu Hause und knapperte wie ihr Mann an Salzstangen, sondern sie ging hinaus und in die frische Luft. Und Erholung hatte sie sicher ganz, ganz bestimmt auch. So Malediven und Mallorca. Und da bin ich auch überzeugt, dass sie auch die richtige Ernährung hatte, so schlank wie die aussah. Die aß nicht Kartoffeln mit Soße und Spätzle mit Soße und Schweinebauch mit Soße. Bei dir stimmte alles. Und trotzdem stimmt es nicht. Irgendetwas stimmt nicht. Irgendetwas funkt nicht. Irgendetwas fehlt. Sie hatte doch eine tolle Ehe. Vielleicht einige Spannungen, Schwierigkeiten, aber kein Zusammenbruch. Sie hatte eine Tochter, 6 Jahre alt, die war gut drauf, eine gute Stimme. Und sie hatte einen Job. Wer in 8 Jahren nicht wegrationalisiert ist, hat schon etwas drauf. Sie hatte alles. Es stimmte alles. Und doch stimmt es nicht. Irgendetwas fehlt, irgendetwas funkt. Irgendetwas. Eines wusste sie ganz sicher, was nicht fehlt. Nämlich, der Glaube fehlt nicht. Der Glaube ist's nicht. Der Glaube, der ist ja Quatsch mit Soße. Wenn sie Goethe gelesen hat im Jubeljahr jetzt und kam auf Dichtung und Wahrheit, in die Lebenserfahrungen dieses Denkmals in Deutschland, dann könnte man schon auf diesen Satz kommen, den sie so gesagt hat, dass im letzten Grunde Glaube Quatsch mit Soße ist. Denn Goethe hat ja gesagt, es kommt alles darauf an, dass man glaube. Was man glaube, sei völlig gleichgültig. Der Glaube ist dann ein Potpourri von netten Gedanken und irren Vorstellungen, ein Herbststrauß mit wunderschönen Sonnenblumen und fürchterlichen Disteln. Ich war vor 14 Tagen in Brasilien zu Diensten und da war ich eingewartiert in einem Hause und es war heiß, trotz Winter, furchtbar heiß. Ich ging ans Fenster und riss die Läden auf, aber da stand doch ein grünes, hohes, faustiges Ding. Ich dachte, Schlange, Brasilien, gefährliche Schlange. Ich machte ein Fenster zu, raste ins Bett, zog die Decke über den Kopf und schwitzte wie ein Dschungelaffe. Und am Morgen stand ich auf und im Morgengrauen sah ich, das war keine Schlange, dieses grasgrüne, faustdicke Ding, das war ein Kaktus, der dort senkrecht am Hause hochfiel. Ich dachte, ich glaubte, der Kaktus sei eine Schlange. Das ist auch ein Glaube. Und wie hat Goethe gesagt? Beim Glauben kommt alles darauf an, dass man glaube. Was man glaube, ist völlig gleichgültig. Hauptsache Glaube. Und dann wurde ich in ein anderes Quartier, in einem anderen Zimmer einquartiert. Ich ging abends auf mein schönes Zimmer und da saß doch eine unglaubliche, faustgroße, schwarze Spinne. Und das hatte ich vorher gehört. Spinnen sind viel gefährlicher als Schlangen. Aber diesmal hatte ich Mut. Schwaben sind Kämpfer. Und da holte ich mein Handtuch, machte einen Knoten, holte gewaltig auf und schlug zu. Haargenau an der Spinne vorbei, auf die Nachttischlampe. Und die saß unversehrt in allen Scherben. Die Nachbarn aufgeschreckt kamen herein und erklärten mich auf, dass es ein insektenfressendes Tier sei und unglaublich nützlich. Ich glaubte, dass die Spinne ein Mörder ist. Das ist auch ein Glaube. Wie hat Goethe gesagt? Hauptsache Glaube. Egal, was man glaube, nur das, egal was, sondern dass man glaube, nicht was man glaube. Liebe Freunde, aber das ist doch trotz Goethe wirklich Quatsch mit Soße. Das genauso wie wenn ich sage, Hauptsache verheiratet, egal mit wem. Egal mit wem. Ich muss doch wissen, mit wem. Glaube hat's nicht mit etwas zu tun, sondern mit jemand. Glaube hat's nicht mit einer Sache zu tun, sondern, wissen Sie, mit einer Person. Ich glaube an Jesus, der an Weihnachten geboren wurde. Ich glaube an Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Ich glaube an Jesus, der auferstanden. Und ich glaube an Jesus, der wiederkommen wird. Das ist jener Glaube. Es wäre gut gewesen, diese Frau hätte sich einladen lassen, einmal in die Kirche zu gehen. Vielleicht lassen sie sich auch wieder einladen, die sie sich abgewöhnt haben, zu einem Gottesdienst oder zu einer Bibelstunde zu gehen. Sie würden vielleicht dort eine Geschichte hören, eine Geschichte, die ich Ihnen gerne erzählen will und die Ihnen sagt, wie man zu solchem Glauben kommen könnte. Eine Geschichte, sie stammt nicht von mir. Ein Arzt hat sie aufgeschrieben. Lukas hat er geheißen. Übrigens in der Apostelgeschichte im Neuen Testament im 8. Kapitel. Und diese Geschichte handelt von einem Mann, dessen Name wir nicht einmal wissen. Er wird dort ein Aitjops genannt. Das heißt ein Brandgesicht oder Sonnengesicht. So wie die Eingeborenen zu uns manchmal sagen, von den Bleichgesichtern sprechen, die gerne von uns als Bleichgesichter, weil wir so fahl sind wie das Mondkalb. So haben die Griechen diese Leute Brandgesichter genannt, weil sie braun waren wie Sonnenverbrannten. Nein, wir wissen nicht viel, aber ich nehme einmal an, er war hervorragend in Mathematik und ging dann aufs Finanzamt. Und dort war sein Aufstieg überhaupt nicht mehr zu bremsen, vom Untersekretär zum Obersekretär und dann Regierungsrat, Ministerialrat. Und als eines Tages bei der Königin, bei der Queen, Kings gab es damals noch gar nicht, bei dieser Queen, der Sessel des Finanzministers frei wurde, vielleicht weil der Vorgänger Knall auf Fall seine Akten hingeworfen hat und später in einem Buch dies alles dann einmal erklärt, bestellte sie diesen Topmann, diesen Karrieremann ein und ernannte ihn zum Finanzminister. Und dann nahm er als Weigel oder Eichel am Kabinettstisch teil, Platz. Doch dieser Mann hatte Bildung und er hatte Auskommen und Fortkommen. Diese Queens, nubischen Queens, die waren sagenhaft reich. Und deshalb brauchten sie auch verlässliche Lord-Siegelbewahrer. Wer über Barren von Gold zu wachen hat, der muss vor Bestechlichkeit geschützt werden. Und deshalb bekam er nicht A16 plus Ministerialzulage, sondern der wurde, und welchem Pforzheimer wird, geht hier nicht das Herz weit auf, der wurde bezahlt mit Brillanten, mit Chrysolith und Topas und nicht wahr, ein Riesengefunkel in der Geldbox. Geld hat es ja genau umgekehrt wie das Wasser. Es fließt immer nach oben. Eine Ebbe im Portfolio kannte er nicht. Er hatte also Auskommen und Fortkommen und Bildung. Aber eines fehlte. Eines stimmte nicht. Eines war nicht da. Was denn? Jeden Morgen, wenn er in den Spiegel schaute, sagte er, Mann, du brauchst doch mehr als einen Job, der dich ausfüllt. Du brauchst doch mehr als so Brillanten, die dir entgegenfunkeln. Mann, du brauchst doch mehr als irgendwelche guten Aussagen über dich, die dich als Topmann ausweisen. Du brauchst doch Freude und nicht nur ein paar Späßchen. Du brauchst doch Liebe und nicht nur Liebeleien. Du brauchst doch Vergebung, nicht nur Vergessen. Du brauchst doch eine Hoffnung, wirklich eine Hoffnung und nicht nur in den Tag hineinleben. Du brauchst doch eigentlich das, was die Leute immer sagen. Du brauchst einen Glauben. Einen Glauben brauchst du. Wenn sie das, was sie auch brauchen. Sie brauchen doch mehr als einen Job oder mehr als eine Rente. Sie brauchen doch mehr als irgendwelche gute Aussagen über Sie und Ihre Person. Sie brauchen doch Freude und nicht nur ein paar Späßchen. Sie brauchen doch Trost, oder nicht? Trost in dem Leid Ihres Lebens. Sie brauchen doch Vergebung und nicht nur vergessen. Und wir alle miteinander, wir brauchen doch Hoffnung angesichts dieser Tage für ein neues Jahrtausend. Wir brauchen doch Hoffnung und nicht nur in den Tag hineinleben. Doch wir alle miteinander brauchen den Glauben. Als Kinder fingen wir einen Fisch und wir nahmen ein Glas und taten ihn hinein und dann gaben wir ihm Schokolade zum Essen, gaben ihm Schoko, gaben ihm Cola zum Trinken und ein paar Federn zum Draufliegen. Und dann stellten wir uns vor dieses Glas und sagten, ach, nun hast du ja alles. Nun hast du Cola und Schoko und hast Federn. Fischherz, was begehrst du mehr? Freu dich deines Lebens. Der Fisch konnte nicht reden, aber er hat doch gesagt, Quatsch mit Soße. Ich brauche doch kein Schoko und keine Cola. Ich brauche doch Wasser. Wasser ist mein Glück. Wasser ist mein Leben. Wasser ist mein Element. Der Fisch will ins Wasser und der Mensch will zu Gott. Was nützt ihnen das alles, was sie haben oder noch haben wollen? Was bringt ihnen das alles? Gott ist ihr Glück. Gott ist ihr Leben. Gott ist ihr Element. Der Fisch muss ins Wasser und sie müssen in das Element dieses Gottes. Und das nennen wir Glauben. Und weil das dieser Herr Finanzminister wusste, deshalb sagte er, vielleicht gibt's diesen Glauben in Jerusalem. Er verabschiedete sich von der Queen, ließ seine Nobelkarosse vorfahren, er bestieg diesen R4, diesen vierrädrigen Wagen und winkte seinen Mitarbeitern bye-bye und mit 2 PS ratterte er zum Tor hinaus. Immer Richtung Norden, vorbei am Zusammenfluss von Weißer und Blauer Nil, vorbei am dem Denkmal Abu Simbel, vorbei oben an den Pyramiden, eben nach Jerusalem. Die Schotterstraßen mögen ihm arg zugesetzt haben, weil die Stoßdämpfer noch nicht erfunden waren, aber das alles dämpfte ja letztlich seine Vorfreude nicht. Endlich Jerusalem und vielleicht der Glaube. Und dann Jerusalem, die Stadt auf dem Berge. Eine Sightseeing durch die Altstadt. Er hat viele gefunden, aber den Glauben nicht. Dann ging er auf den Ölberg, der Blick hinüber zum Tempel. Aber der Glaube war nicht dort. Und dann hinüber sogar zum Tempel in die Vorhallen, die er betreten durfte. Den Glauben nicht. Er war enttäuscht. Den Glauben fand er nicht. Den Glauben finden sie auf Reisen überhaupt nie. Manche fahren nach Rom, die Peterskirche. Andere fahren die Hagia Sophia nach Istanbul. Die dritten zur Mekka, nach Mekka, zur Kaaba. Sie können sich diese Pilgerreisen sparen. Sie finden den Glauben dort nicht. Der Mann war traurig. Und so, um nicht leer nach Hause zu kommen, seinen treuen Mitarbeitern ein Souvenir mitzubringen, ging er zum Tempelkiosk. Blumen war wohl nicht das Richtige bei dieser Hitze. Und er kaufte nicht irgend solch ein Kitsch, wie deutsche Israelfahrer ihn in Israel besorgen. Wissen Sie so, die Bundeslade als Streichholzschachtel oder die Gesetzestafel als Spatzenbrett. Und der Brandaltar als Ascher, der konnte sich ja schließlich was Richtiges leisten. Und da zeigt er auf so ein Buch im Tempelkiosk, was ist denn das? Und er sagt, das ist ein 2. Jesaja. Och, versteht ihm ja gar nichts, Bahnhof. Aber geben Sie mir doch diese Ausgabe mit Pergament und den geschnitzten Elefantenköpfen dran. Konnte das aus der Westentasche bezahlen. Und klemmte diese Neuanschaffung unter seinen Arm, bestieg seine abgasarme Karosse und ratterte Richtung Süden. Langweilig war's, heiß. Und dann setzte er sich auf den Bock und überlegte, ach so, zog die Neuanschaffung heraus und fing an zu lesen. Er ist wie ein Lamm, er ist wie ein Schaf, das zur Schlachtbahn geführt wird. Was heißt denn das? Er liest wie ein Lamm, das zur Schur geschleppt wird. Was soll denn das bedeuten? Er ist wie ein Tier, das alles, das noch ohne irgendwelchen Hintergrund einfach stellvertretend in den Tod geht. Was soll denn das? Und wie er da saß, da kamen ihm die Fragen. Wissen Sie, beim Bibellesen entstehen Fragen. Beim Asterix-Lesen nicht. Dort hat auch der Analphabet keine Probleme. Wer beim Bibellesen noch keine Fragen hatte, hat sie noch gar nicht richtig gelesen. Und diese Fragen über die Bibel dürfen nicht begraben werden, sondern müssen die Fragen gestellt werden. Und Gottes Regie wird im richtigen Augenblick den richtigen Gesprächspartner zur Verfügung stellen, wie damals. Da war doch plötzlich hinten an der Karre, mitten auf der Wüstenstraße, ein Anhalter. Philippus hat er geheißen. Und der rief heraus, verstehst du auch, was du liest? Und der sagt, wie kann ich auch? Und dann stieg er in die heiße Kiste ein und in dieses heiße Thema auch. Und sagte, verstehen Sie, Schaf und Lamm, das sind Ausdrücke, Begriffe für meinen Gott. Wissen Sie, Gott kommt nicht wie ein Elefant, der alles zertrampelt. Gott kommt nicht wie ein Löwe, der alles zerreißt. Gott kommt nicht wie ein wildes Tier, vor dem man Reis ausnehmen müsste. Gott kommt wie ein Wollschaf, das Liebe verbreitet und Vertrauen gewinnt. Kein unfassbarer Gott, sondern ein Gott zum Anfassen. Ein Gott zum Anfassen, liebe Freunde. Wörtlich heißt es hier im Text, dieser Philippus führte ihn zu diesem Glauben, zu diesem Jesus hin. Mittags zwischen 1 und 2 in der Knallhitze führt er durchs Neue, durchs Alte Testament einen Crashkurs in Taufe. Er führte ihn auf den Punkt. Ich kenne das nicht. Ich hatte vor einiger Zeit einen Vortrag zu halten, wie man zum Glauben kommt. Und anschließend kam meine Frau auf mich zu und sagte, Entschuldigung, Sie haben lang geredet. Hatte ich auch. Können Sie in einem Satz sagen, was Sie eigentlich haben sagen wollen? Und dann sagte ich so von Gott glauben und den Nächsten lieben. So das Gelbe vom Ei war es wahrscheinlich nicht. Und ich dachte, Philippus, der konnte es. Der führte auf den Punkt. Und der Mann merkte, die Strafe liegt auf ihm. Auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wenn Sie, ich möchte Ihnen erklären, einer hat es erzählt, das war 1946 in Russland, in einem Gefangenenlager. Und dort kamen immer wieder solche Dinge vor, dass Gefangene vor lauter Not und Verzweiflung abhauten. Da war morgens der Zaun aufgeschnitten und einer oder zwei fehlten. Und schließlich wurden der russische Lagerkommandant wütend und sagte, wenn noch einmal einer abhaut, dann wird hier in diesem Lager jeder 10. erschossen. Und an einem Morgen war wieder ein Loch im Zaun. Und dann der große Appell. Und dann standen sie in einer Reihe. Und er schrie vorne abzählen. Und dann wurde abgezählt. Und jeder 10. musste nach vorne treten. Vorne die Soldaten mit den Gewehren. Und diese Welle lief auf einen zu, der war 16 Jahre alt als Gefangener. Und da kam die Zählwelle. 7, 8, 9. Er musste 10 rufen, aber links neben ihm stand ein älterer Lanzer. Der riss ihn zurück, schrie 10 und trat nach vorne. Und 5 Minuten später lag der mit den anderen in seinem Blut. Und der junge Mann wusste, der ist vorgetreten, der ist hingetreten, der ist gestorben. Ich lebe, weil der das getan hat. Wissen Sie? Sie und ich, wir haben die Zahl 10. Wir haben die Zahl 10. Und nun stellt sich einer neben mich, Jesus. Und er tritt vor und er tritt hin. und der liegt im eigenen Blut und stirbt für mich. Ich lebe, weil er gestorben ist. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Verstehen Sie? Diese Kutsche, die ratterte durch ein wasserführendes Wadi. Und plötzlich ging ein Ruck durch diese Lese- bzw. Bibelgesellschaft. Und diese vier Haxer an diesem Zweiachser, die standen. Und dann stand dieser Finanzminister auf und zeigte hinüber. Wollte er seinem Fahrgast ein lebendiges Zebrastreifen zeigen, einen lebendigen Zebrastreifen zeigen? Wollte er auf ein putziges Krokodilchen aufmerksam machen? Oder wollte er gar ein kühlendes Bädchen nehmen? Nichts von alledem, nichts von alledem. Der sagte, soll ich jetzt, was hindert's, dass ich ganze Sache mache? Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Was hindert's, dass ich Christ werde? Liebe Freunde, dem Mann sind nicht nur die Augen und die Ohren aufgegangen, sondern auch das Herz. Und Liebe zu diesem Herrn, die stand plötzlich in ihm. Und Liebe zielt ja immer aufs Ganze. Das ist doch so bei den Jungen schon so, wenn der Dirk die Diana liebt, dann will er natürlich nicht nur im Ohrensessel sitzen und über beide Ohren verknallt sein. Er will ja nicht nur errötend ihren Spuren folgen und von ferne sie anhimmeln. Er will nicht nur aufs Dach sitzen und seiner Tussi entgegenflöten, dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben. Nein, er will's ihr sagen, er will's ihr zeigen, er will immer mit ihr zusammen sein. Liebe zielt aufs Ganze und das ist bei dem Glauben auch so. Ich will doch nicht nur ein Choral singen am Heiligen Abend. Ich will doch nicht nur ein Stoßgebet sprechen, einmal zwischen Tür und Angel. Ich will doch nicht nur einmal ins Zelt kommen. Nein, ich will es ihm Herrn sagen, ich will es ihm zeigen. Ich will immer mit ihm zusammen sein. Und deshalb stieg der Finanzminister aus, kniete nieder und mit den Worten, ich glaube an Jesus Christus, hat er ganze Sache gemacht. Kein Ballon, keine Vision, die ihn abhebt, sondern eine kühle Dusche, die ihn auf den Boden stellte. Der alte Mensch war abgetaucht und der neue Mensch war aufgetaucht. Ein Leben mit diesem Gott. Liebe Freunde, darauf kommt es an, dass wir immer wieder oder zum ersten Mal am Kilometerstein unseres Lebens unsere Karre anhalten. Und dass wir dann sagen, du bist der lebendige Gott. Du hast meine ganze Last und Schuld auf dich genommen. Ich will dir gehören in Zeit und Ewigkeit. Liebe zielt aufs Ganze. Wissen Sie, es ist ein Unterschied, von diesem Herrn zu hören, so wie heute Abend, oder zu ihm zu sagen, Herr, ich will dir gehören. Jetzt, morgen, immer, Herr. Immer. Und ich dachte mir, ich bitte das Team, ob nicht dieses Zelt heute Abend zum Kilometerstein ihres Lebens werden könnte. Dass sie aus ihrem Lebenswagen, aus der Karre ihres Lebens, wo sie so viel aufgeladen haben, an Sorgen, an Lasten, an Mühen, dass sie das einmal alles herausschlüppen. Und dass sie sagen, Herr, dir will ich gehören. Manche haben das schon früher gemacht. Aber es könnten solche heute Abend hier sein, die sagen, gleich der erste Abend von 15, das wäre eine Gelegenheit. Ich will es machen. Ich will es ihm zeigen. Ich will ihm die Hand drücken und sagen, Herr, dir will ich gehören in Zeit und Ewigkeit. Bei mir fehlt etwas, bei mir stimmt etwas nicht. Ich brauche den Glauben der Kraft und Saft ist. Es ist keine Pflicht. Es ist eine Möglichkeit, eine Einladung. Vielleicht ist der eine oder andere da, der sagt, doch, das möchte ich an diesem Abend. Und den bitte ich, aufzustehen und hierher nach vorne zu kommen. Es werden 5 Seelsorgehelfer nach vorne kommen. Sie können sich anschließen. Hier vorne werde ich anschließend ein Gebet vorsprechen, das Sie nachsprechen können. Gleichsam diesem Herrn die Hand zu drücken und zu sagen, doch, Herr, dir will ich gehören, in Zeit und Ewigkeit. Ich darf Sie bitten, jetzt diese Gelegenheit zu nutzen.